Wissen ist schwul, der Podcast.
Hello.
Hello, hello.
Ich bin Theresa.
Und ich bin Lena.
Und das hier ist
Lesen ist schwul.
Back aus der Sommerpause.
Wir sind zurück. Erholter denn ever.
Fuck ja.
Belesener denn ever.
Ja, damn. Wir haben wirklich reingehauen im Urlaub. Ja.
Ich meine, also auch im Sinne von, jedes Buch, das wir jetzt lesen, macht uns natürlich belesener, weil wir insgesamt in unserer Lebenserfahrung literarisch.
Boah, wir sind drei Sekunden in der Folge zusammen. Und du eskalierst schon wieder.
Möchte hier ein bisschen Weisheit. Ich habe 6 Wochen lang keine Weisheiten in den Podcast-Mikro spitten können. Es muss jetzt alles nachgeholt werden. Ich habe auch sehr viel über Männlichkeit nachgedacht. Ich finde, Männer sollten nicht weinen und Frauen sind schwach.
Und jetzt ja, wir sind auf der Sommerpause wieder da. Wir sind jetzt hetero.
Ja.
Lesen und rechts.
Lesen ist schwul, aber diesmal
als Schimpfwort.
Ich wollte gerade sagen, diesmal derogative gemeint. Wir lesen jetzt nicht mehr.
Lesen ist schwul, aber lesen als Schimpfwort.
Wir lesen jetzt nur noch Sachbücher, die uns aber so Self-Help, weißt du, die uns so
und nur als
machen.
Hörbuch.
Nur als Hörbuch. Auf doppelter Geschwindigkeit für die Effizienz.
Ja. Ja, lesen ist schwul und jetzt redet man jede 2 Wochen drüber, wie scheiße Lesen ist und das
ja,
Lesen
und
schwul macht.
Wie sehr wir uns als Menschen entwickelt haben.
Ja.
Und wie gut unser Startup läuft.
Da würde ich ja husten, wenn ihr das Song hört.
Ja, mir verschluckt an meiner eigenen Doppelmoral. Ja, wir sind zurück. Ich finde, es fühlt sich fast schon wieder natürlich an, Spaß
ja,
in einem Mikro zu labern. Es war eine wirklich wahnsinnig erholsame Sommerpause. Ich hoffe, ihr hattet auch vielleicht Ferien, vielleicht einfach nur Sommer.
Auch gut.
Auch,
ich sag's, wie es ist, ich habe jetzt aber Bock auf Herbst.
Ja.
Gib mir die Kürben.
Was mir, das muss ich jetzt, das haben wir.
Es ist Herbst auf dem Feld.
Die Kürben. Was wir, also das habe ich noch gar nicht mit dir besprochen. Das ist jetzt im Podcast, das ist eine Weltneuheit, dass ich das jetzt einmal ausspreche. Ich glaube, ich hätte Bock.
Wir wohnen zusammen und haben, glaube ich, den letzten Monat komplett miteinander verbracht. Wo hast du nur Gedanken, die du nie mit mir teilst?
Da war ein Gedanke, den habe ich nur nicht laut ausgesprochen. Das ist jetzt hier, das habe ich mir.
Das machst du nie.
Nicht absichtlich für den Podcast aufgespart, aber es kam mir gerade. Ich hätte Bock, dass wir nach dem. Was war das für ein Sommer? Nach dem Grease Summer. Keine Ahnung, was war das Motto unseres Sommers? Können wir danach gucken?
Mama Mia.
Mama Mia ist. Ja, was
ich wir waren in Griechenland. Egal.
Auf jeden Fall nach diesem Sommer, dass wir da einen Agatha Christie-Herbst machen. Weil wir hatten eh schon mal gesagt, dass wir mehr von der lesen wollen. Mhm. Und dann hat irgendwer auf Goodreads meine 2 Jahre alte, 1 Jahr alte, und dann gab es keines mehr oder keinen mehr Rezensionen geliked. Und ich war so, oh mein Gott, stimmt, da wollte ich ganz dringend mehr von Agatha Christie lesen.
Und weil wir die ganze Zeit jetzt Tiny Bookshop spielen.
Und da dann auch
Agatha Christie.
Das spielt wahrscheinlich auch mit rein, dass ich die ganze Zeit.
Hey, aber dann machen wir doch einfach, was ist das, der Ornimus Marple-Ding? Mord im Vorhaus, den wir ständig verkaufen in Tiny Bookshop. Einfach zum Community-Buch oder irgendwas anderes von Agatha Christie.
Ja.
Da recherchieren wir nochmal kurz, sagen
da
wir eigentlich am Ende der Folge, kein Problem.
Aber vielleicht ist es ja Anfang September, kann man schon als Herbst bezeichnen.
Klar.
Ne? Auch wenn es noch warm ist. Aber ich glaube, da hätte ich glaube, das finde ich vom Modus her, so einen kleinen Krimi, müssen wir vielleicht vorher mal recherchieren, wer nicht komplett rassistisch ist, wie, und dann gab es keines mehr. Obwohl das ja jetzt auch
was eh schon der angepasste Titel ist, Friends.
Zensiert ist, weil, huhe. Naja, anyhow. Sommerurlaub war großartig. Wir waren 10 Tage lang am Strand und haben wirklich, also bis auf einen Tag, aber auch da haben wir gelesen, wir haben wirklich jeden Tag gelesen.
Ja, ich habe 10 Bücher gelesen, du glaube ich 9.
Ja, und du hast mich dann nur überholt am Ende, weil du auf dem letzten Flug noch gelesen hast. Ja. Und ich ganz dringend aber den TKKG-Film gucken wollte, ihn dann aber nicht fertig gucken konnte. Also
du hast ihn angefangen, dann hast du ihn so schlecht gefunden, dass du mit mir The Companion geschaut hast.
Den ich schon kannte, deswegen wollte ich den nicht von Anfang an
gucken. Und dann hast du doch den TKKG-Film wieder weitergeschaut und dann sind wir aber gelandet, weil wir fliegen ja nur 2 Stunden.
Und dann werde ich, es muss länger gewesen sein, weil The Companion ist das. Egal, auf jeden Fall werde ich nie erfahren, wie dieser Fall ausgeht, weil TKKG, der Film, ist nirgendwo zum Streamen available.
Also wenn jemand da Raubkopie hat.
Ja, oder wenn jemand schreibt mir einfach eine DM. Sagt mir einfach, wer Klößchens Vater entführt hat. Das reicht mir schon. Ich kann auch einfach auf Wikipedia den Plot
Klößchens
nachlesen.
TKKG bin ich raus.
Keine Ahnung. Klößchens Papa, der die Schokofabrik, der hat doch diese Schoko, das Schoko-Imperium.
Du redest mit mir, als ich hab gerade gesagt, ich hab
aber
nie,
so komplett?
Nie.
Keine
Ahnung.
Wow.
Ich weiß nicht
mehr,
was der Unterschied zwischen TKKG und Fünf Freunde ist. Ich kenne gerade die drei Fragezeichen wegen dir.
TKKG ist deutsch.
Ja.
Fünf Freunde ist britisch.
Was heißt doch Fünf Freunde?
Dieser Podcast ist wieder beendet jetzt.
Ja, wir wollten aus der Sommerpause wiederkommen und verkünden, wir haben uns getrennt.
Dieser Podcast ist jetzt vorbei. Nee, wir haben tatsächlich den Urlaub überlebt. Es, we did it. Was kann man noch sagen?
Wir sind so wirklich, es war exakt so, wie ich mir so einen Urlaub vorstelle. Wir haben gelegen. Wir haben gelesen, wir haben so ungefähr jeden Tag ein Buch gelesen. Wir haben von den Büchern, die wir dabei gehabt haben, könnt ihr euch das Reel nochmal anschauen, es waren schon einige, die wir dabei gehabt haben, teilweise auf dem E-Reader, aber außer die Reklams ist jedes Buch, das wir dabei gehabt haben, hat eine von uns gelesen.
Jedes physische, ja.
Was komplett irre ist, finde ich.
Aber extrem.
Und wir haben gerade überlegt, ihr habt 10 Bücher gelesen. Und 4 von diesen 10 haben wir beide gelesen.
Ja. 5. Strange Pictures fehlt da.
Ja, aber die Vegetarierin habe ich vorher als Hörbuch gehört. Stimmt. Genau. Und das ist, wir haben jetzt ganz lang überlegt, weil wir eben so viel gelesen haben im August und weil der letzte Teil vom Juli noch fehlt, wie wir das jetzt irgendwie aufteilen, damit wir nicht eine Folge haben, die dann 8 Stunden ist, auch wenn sich das so 3 Weirdos von euch wünschen.
Habt ihr kein Leben, mein Schatz. Bitte hört weiter unseren Podcast.
Und wir werden jetzt aufteilen, dass wir in der Folge über alle Bücher reden, die wir beide gelesen haben im Urlaub. Ja. Und dann, oder insgesamt jetzt halt die Zeit, die wir uns nicht gehört haben.
Ja.
Und dann in der Folge danach über alle, die wir einzeln gelesen haben. Vielleicht werden das sogar auch nur 2 Folgen, weil wir haben schon noch viel.
Ich glaube, dann haben wir halt irgendwie, dann hängen wir ja hinterher mit der Folge für dem, was wir im September gelesen haben. Ich glaube halt, also wir haben außerhalb des Urlaubs, haben wir ja auch gelesen. Also wir haben ja nicht nur in den 10 Tagen im August gelesen, wir waren dann auch nochmal so 4 Tage auf so in Waging am See.
Du sagst es immer, als würdest du es da hassen.
Nein, es ist richtig nett, aber es ist halt auch einfach ein bayerisches Kaff, wo nichts passiert. Ja. Also die Besitzerin der Ferienwohnung, also wir waren eine Gruppe von 5, ich habe einmal 5 Jugendliche gesagt, da wurde ich ausgelacht. Wir sind keine Jugendlichen.
Mitte 20. Ich bin Ende 20.
Mitte, Ende 20er, aber halt junge Menschen.
Boah, der Captain hat gerade gepupst. Riechst du das?
Noch nicht.
Oder hast du gepupst?
Nein, war der Captain.
Boah, Captain.
Du willst es doch noch den Captain schieben, das warst eigentlich
du. Nein,
es war
wirklich nicht ich, I promise. Bäh.
Ja, dann war das, was ich vorhin auch schon gerochen habe.
Das sah kurz aus, als hätte Theresa das Kissen über seinen Kopf. Naja, auf jeden Fall waren wir 5 Leute, Mitte, Ende 20. Schwule Linksradikale.
Wirklich, manche wirklich von Kopf bis Fuß tätowiert gefühlt.
Manche, Sarah.
Die dann in Waging am See aufgekreuzt sind und sich da an diesem Strand ausgebreitet haben. Und sowohl die Mutter der Besitzerin der Ferienwohnung, die direkt
im gleichen
Zaun
Haus.
An Zaun gewohnt hat, als auch die Besitzerin der Ferienwohnung, waren halt auch am See zum Schwimmen, weil es ist Sommer. Und dann haben sie uns irgendwann, weil so Party war.
Ja, es ist so ein Fest gewesen und dann waren sie so, geht sie da halt hin? Und dann habe ich gesagt, ja, deswegen machen wir Urlaub im Waging am See, weil wir so Partymäuse sind. Und dann sagt sie, ja, wir haben uns schon gefragt, ehrlich gesagt, was ihr da macht. Und dann habe ich gesagt, liegen.
Ja. Wir machen genau das, was ihr uns die ganze Zeit tun seht. Am Strand liegen, schwimmen, planschen und lesen und Brettspiele spielen.
Ja, das ist exakt, was wir gemacht haben. Ja.
Kurz, fast wären Freundschaften an einem Taubenspiel zerbrochen.
Ich kann sehr Oh My Pigeons empfehlen, aber nicht, wenn man in Teams spielt.
Ja, das. Man darf gerne in Teams spielen, aber halt nicht, wenn ich am Tisch bin.
Da bin ich sauer. Es darf auch jemand anders gewinnen, solange Lena vorher gewonnen hat.
Nein, darum geht's. Was mich wirklich sauer macht, ist, wenn Leute sich nicht an Spielregeln halten. Und es ist keine explizite Regel, aber ich finde schon, wenn da steht, wähle eine Person aus, die die meisten Tauben auf der Bank hat.
Das steht dann nicht. Wähle eine Person aus.
Nein, aber wähle eine Person aus, die Tauben zurück in den Schwarm gehen soll. Da finde ich es nur logisch, dass man die Person nimmt, die die meisten Tauben hat. Weil man ja selber für sich auch, also es sei denn, man ist die Person selber, aber man will ja auch einen Vorteil für sich selber. Und so dauert das Spiel halt auch die Dauer, die es dauern soll. Aber wenn man in Teams zusammenspielt und sich gegenseitig unterstützt und sich dann beschwert, dass man früher fertig ist.
Sie ist so wütend.
Das hat sich geklärt.
Ja, wir haben nämlich den Joke, dass wir beiden die anderen Dry Friends, die dabei waren, adoptiert haben. Und dann haben die gespielt, Kinder gegen Eltern. Und dann haben sie die natürlich gegenseitig Tauben zugeschustert. Und Lena war so sauer.
Ich war einfach so, Leute, so funktioniert das nicht. So geht die Rechnung nicht auf. Es ging mir auch gar nicht, also vielleicht auch ein bisschen. Ich bin auch wirklich schlecht im Verlieren, ich gebe es zu. Aber so, es ging mir auch gar nicht so doll ums Verlieren, sondern es ging mir wirklich einfach darum, dass das Spiel so halt keinen Sinn macht, wenn eine Person neben dir 5 Tauben auf der Bank hast und die andere hat 2 und dann soll die Person mit 2 Tauben abgeben. Bin ich so, Entschuldigung, in welcher kapitalistischen Scheißgesellschaft sind wir denn hier unterwegs?
Wir sind doch alles Marxisten.
Ja, wirklich, wer hat den Witt genommen, wie es Larry einmal gesagt hat. So, dies ist aber kein Brettspiel-Rezensions-Podcast.
Nein, wir fangen einfach von oben nach unten an, oder? Fangen wir doch, ja.
Ich starte komplett
mit Standing Ovations von Charlotte Runcie.
Runcie.
Das ist es auf jeden Fall. Runcie. Wir haben das zugeschickt bekommen vom Piper Verlag. Vielen Dank. Wir haben das gelesen, war so, oh mein Gott, klingt richtig geil.
Der Klappentext, ja.
Die Prämisse ist, dass eine Schauspielerin,
Comedian, Kabarettistin
macht eine Show auf dem Fringe Festival. Und
in Edinburgh.
Ein Kritiker ist in dieser Show, schreibt einen Verriss für eben diese Show, kompletter Verriss, und geht dann in eine Bar und reißt sich eben diese Schauspielerin auf.
Sie haben Sex, sie wachen auf, sie guckt in die Zeitung, sieht diese Kritik mit seinem Namen drunter und ist so, was zur Hölle, du Wichser.
Und macht dann eine Show über ihn und Männer wie ihn. Und es ist leider kein gutes Buch.
Ich finde die Prämisse immer noch großartig. Ich finde die Diskussion, die das Buch aufmacht, rund um Cancel Culture und also weil dann dieser Journalist durch diese Show und durch so ein großes Medien-Backlash, Shitstorm, whatever, wie immer man das nennen mag, wird er halt so ein bisschen weggecancelt. Also seine Kolumne wird dann pausiert und also er erfährt auf jeden Fall berufliche Konsequenzen daraus.
Ja.
Man ist aber sehr nah an ihm dran, weil die Person, die das sozusagen als Bericht schreibt, fast so ein bisschen.
Die Erzählerin,
aber es ist wie so ein Bericht, wie so ein langer journalistischer Artikel, ist eine Kollegin von ihm.
Die mit ihm in der Ferienwohnung wohnt, weil er ist eben so, er macht die ganzen Theatersachen und die echte Kunst, in Anführungszeichen. Und sie geht so zu so Installationen.
Bildende
und so.
Kunst, was andere als echte Kunst bezeichnen würden. Aber,
ja, je nachdem, wen man fragt. Ja. Aber er ist auf jeden Fall der Star innerhalb der Zeitung und es ist klar, wenn ihr irgendwo einen Stern gibt, ist das Ding tot. Ja. Und 5 Sterne vergibt er mega, mega selten. Was wir beide lustig finden, ist, dass sie an einer Stelle sehr lange drüber reden, dass so 3 Sterne das Schlechteste ist. Also was man Schlimmste, was man einem antun kann.
Ja.
Und wir haben beide dem Buch 3 Sterne gegeben von 5.
Ja. Aber es ist auch, also das fand ich auch eine sehr spannende Diskussion, dieses Buch. Also die Themen sind mega spannend. Mhm. Also es geht auch ganz viel so drum, kann man Kunst bewerten, weil sie dann eben seine Aufgaben übernehmen muss, zumindest in der Anfangsphase, und dann halt selber Theaterstücken Rezensionen über Theaterstücke schreiben muss und sie so einen Druck auf sich spürt, weil sie Angst hat, weil jetzt halt gerade eben dieser Beruf der Theaterkritiker in komplett so, ja, halt im Spotlight steht.
Mhm.
Und sie sitzt in so einer 8 Stunden lang Shakespeare-Inszenierung
und sie hasst.
Versteht gar nichts, weil es irgendwie auch auf Deutsch ist oder so, der Sturm auf Deutsch oder so. Sie versteht gar nichts, ist komplett irritiert und ist dann einfach panisch und vergibt so 5 Sterne.
Ja.
Und ist so, es war großartig. Also ich muss es einfach, vielleicht habe ich es einfach nicht verstanden.
Ich bin einfach dumm, ich habe es nicht verstanden.
Ja,
ich habe wirklich, die Prämisse ist so cool. Und als Person, die selber auf der Bühne steht und selber oft beurteilt wird von Leuten, ich sehe ja die Leute von der Presse.
Hm.
Die sitzen ja in der ersten Reihe, die haben einen Stift und einen Block in der Hand, so man erkennt, wer von der Presse ist.
Ja.
Und ich werde dann manchmal sauer, weil man denkt, wieso schickt ihr mir denn den 60-jährigen Typen? Natürlich hat der keinen Spaß bei mir in der Show. Er ist nicht die Zielgruppe.
Ja.
Und dann ist wirklich, kriege ich ganz oft so lauwarme sie ist ein bisschen zu wütend, sie ist ein bisschen zu links, sie ist ein bisschen zu schwul, aber es ist wohl Kabarett und es soll ja auch Leute geben, die das gut finden.
Und das Publikum hat stellenweise schon auch gelacht. Also.
Anstatt, dass sie mir halt irgendwie die junge Redakteurin schicken, die halt einmal Zielgruppe ist. Genauso ist eben der, wie heißt der, Alex?
Ja.
Er ist absolut nicht die Zielgruppe für die Show, in der er war.
Ja, aber es ist halt, also gleichzeitig sollte ja auch der Job des Kritikers, also so, du solltest ja auch ein Auge dafür haben, welche, also potenzielle Zielgruppen, denen du vielleicht nicht zugehörst,
ja, voll,
zu erkennen und zu sagen, ja, das, so, so wie dieses Buch, so, ich glaube, wir waren schon auch irgendwie Zielgruppe, uns hat es dann halt handwerklich nicht so überzeugt.
Ja.
Vor allem das Ende.
Bah.
Das Ende hat mich sauer gemacht.
So faul. Das Ende macht mich richtig aktiv wütend, weil das Ende ist faul. Also es ist so fast wie so in so klassischen Tragödien dieses Deus Ex Machina, dass so nichts geht sie mehr aus und dann kommt irgendwann von oben runter Gott und ist so, ach so, alles geregelt, kein Problem.
Ja.
So ungefähr. Man hat das Gefühl.
Nicht ganz so doll, aber schon ähnlich.
Ja,
also so,
sie hat sich in so einer Situation manövriert, aus der sie nicht mehr rauskommt.
Ja.
Und dann hat sie einfach, also hat sie den einfachsten Weg gewählt, der aber überhaupt, also ich bin komplett wütend auf das Ende.
Ja, aber ansonsten, also so, ich glaube, für die Diskussion und die Themen, die es anschneidet, lohnt es sich schon, das Buch zu lesen. Also ich fand die Gedanken, die da aufgemacht wurden, ich habe dann irgendwann, glaube ich, zu dir gesagt, ich glaube, mir hätte es besser gefallen als Essay-Sammlung von, also ich glaube, die Autorin ist auch selber Theaterkritikerin lange gewesen, wie sie Essays über das Thema schreibt.
Ja.
Also so das, was...
So halb als Sachbuch.
Ja, mehr so, ich glaube, mehr als Sachbuch, auch wenn die Romanidee mega, mega geil war, aber irgendwie so, da ging da manche Erzählstränge und sind dann irgendwie nicht so aufgegangen.
Was mir am meisten gestört hat, was die wiederum gestört hat, weil die das gar nicht gestört hat, ist, also, dass wir, also sie schreibt ja dann diese neue Show über das, was ihr passiert ist und wir kriegen einen Ausschnitt von dieser Show mit.
Ja.
Und dann, das ist aber nur der Anfang und dann geht es quasi darum, wie sie das so ein bisschen verselbstständigt, wo ich zum Beispiel, es wird ja dann dazwischen noch mit der Künstlerin geredet, wo sie alles sagt, finde ich ganz, ganz toll.
Ja.
Da war ich richtig Fan.
Ja.
Mein großes Problem war, dass alle diese Show lieben.
Ja.
Und den Ausschnitt der Show, den wir mitkriegen als Leserinnen, ist nicht gut.
Deiner Meinung nach?
Meiner Meinung nach. Wo wir wieder bei Kritik werden. Aber exakt. So, ich finde, also so, den Teil der Show, den ich mitgekriegt habe, passt null zu den Reviews. Oh, ich werde gerade angerufen. Ah, Spam-Verdacht, kein Problem. So, das hat mich geärgert. Zweitens, und das ist natürlich Absicht, das check ich auch, die Erzählerin ist so ein Schlappschwanz. Die ist sehr, so scheiße.
Sie ist sehr weinerlich.
Ich hasse sie. Zum Schluss war ich echt so, krieg die auf drei. Und dadurch mit der Erzählerin macht der Roman nur ein paar Themen mehr auf, die er dann aber irgendwie nicht, nicht beenden kann, weil es dann zwischendurch auch darum geht, dass so sie hat ein Kind gekriegt, das ist das erste Mal, dass sie weg von diesem Kind ist, der Ehemann ist allein mit dem Kind daheim.
Der Ehemann hat sie betrogen, das ist dann auch irgendwie so ein ganzes Ding, das aufgemacht wird, dass deren Beziehung...
Ja, aber schon vor Dings.
Ja, ja, aber dass so deren Beziehung gekittet wird gerade. Da war ich auch so, das macht jetzt, so schmeißt jetzt zu viele Sachen in einen Topf.
Dann geht es so darum, dass der Ehemann halt irgendwie einen neuen Hochstuhl kauft und sie ist so, wieso hast du denn den gekauft? Und er so, wir brauchen einen Hochstuhl, der kostet nur 20 Pfund. Und sie war so, ja, wir haben den rausgesucht und bill.
Und der andere ist höhenverstellbar.
Und ich bin so, das ist, ihr kriegt das nicht, sie hat es, die Autorin hat es auch nicht geschafft, dass das alles wieder dann irgendwie zugemacht wird oder irgendwie sie echt anfühlt, sondern es war so, ah, darüber muss jetzt aber auch noch reden und darüber muss jetzt aber auch noch reden. Und es kann natürlich sein, dass sowas alles gleichzeitig passiert in dem Leben einer Person, aber es ist für einen Roman too much, meiner Meinung nach.
Voll. Nee, das, ja, dem stimme ich schon zu. Ich fand, also das, was von der Show geschrieben wird, fand ich nicht schlecht. Ich finde, da war schon auch irgendwie so ein kleiner Spannungsbogen und so. Und es ist halt, also was man halt mitbekommt, ist so die allererste Fassung der Show, die sie halt innerhalb von einem Tag geschrieben hat, weil beim Fringe Festival, du trittst so jeden Abend auf.
Einen Monat lang.
Das ist das Konzept. Und es ist auch so, also es ist, so, ist ein Riesending, wahrscheinlich haben viele auch schon davon gehört, so, dass es so Woche 0, Woche 1 und so gibt. Und sie, also sie hat diese Show innerhalb von so einem Tag zusammengezimmert und die Show wächst auch mit jeder Vorstellung. Ja. Und es werden immer mehr andere Geschichten mit einbezogen. Und das kriegt man dann nicht mehr mit. Also wir kriegen dann nicht irgendwie die Show, wie sie am Ende ist, geschrieben.
Was aber sehr schlau ist.
Ja, voll. Aber ich finde, die Grundzüge, die man mitbekommt in der ersten, im ersten Einblick und das, was man dann so danach so ein bisschen mitbekommt, finde ich, wirkt schon wie eine runde Show, die, glaube ich, auch was mit uns gemacht hätte, wenn wir da drinnen gesessen hätten. Also ja, ich glaube, genau. Auch da geht es gar nicht so doll drum, dass diese Show handwerklich das Geilste auf der Welt ist. Es geht vor allem, glaube ich, um ihre Präsenz, um ihre Wut und um das Thema und ihren Mut, den größten Theaterkritiker der Nation anzugreifen und zu sagen, du bist ein scheiß Wichser. Weil wie kannst du eine Kritik über mich schreiben, die abgeschickt haben, wissen, dass sie gerade gedruckt wird und dann an der Bar dich nicht erkenntlich machen, weil sie auch schon, also es ist jetzt nicht so, dass er proaktiv auf sie zugegangen ist.
Nee, sie hat schon auch Bock gehabt. So. Sie, und das ist gar nicht die Diskussion.
Voll, aber also
so, er war nicht übergriffig. Nee, er war einfach nur Arschloch.
Nee, das meine ich auch gar nicht. Er hat auch nicht initiiert. Also so, sie hat ihn angelächelt.
Ja.
Und er hat aber halt auch nichts gesagt. Und das ist dann, also das ist dann halt sein Fehler. Aber er sagt dann halt immer, er hat ja nichts falsch gemacht.
Ja.
Weil er war ja nicht übergriffig. Also so ganz viele so kleine Nuancen. Und das, also dieser Themenkomplex, mega spannend.
Und ich glaube, also ich glaube, ich hätte es am allerliebsten, hätte ich nie gedacht, dass ich das mir sage, aus seiner Perspektive gelesen. Und aus nicht aus der Kollegin.
Ja.
Nicht, gar nicht aus der Künstlerin. Ich finde es gut, dass wir nicht in ihren Kopf reinschauen können. Aber ich hätte es lieber aus seiner Perspektive gelesen.
Ah, weiß ich gar nicht. Weil so, also ich fand, was an ihrer Perspektive, wir haben es gleich, was ich an ihrer, also an der Perspektive der Erzählerin spannend fand, war so dieses, wie positioniert sie sich jetzt?
Ja.
Weil dies, also das ist ja schon so ein Gefühl, was man hat, wenn irgendwie ein Shitstorm losgeht, dass man sich sofort positionieren muss.
Ja.
Für wen bist du? Auf wessen Seite bist du? Und dass sie eben sagt, das ist mein Kollege, wir haben denselben Beruf, ich bin eigentlich auf seiner Seite, mir könnte das so auch passieren, aber halt nicht den Übertrag schafft, dass sie halt
kein Wichser ist.
Ja, so.
Privat.
Gleichzeitig aber natürlich ist sie auch eine Frau. Auch sie wurde irgendwie hintergangen von einer Person, die ihr nahe stand. Also da irgendwie so dieses Ding, sie hat sich dann halt irgendwie, finde ich, inkonsequent verhalten, weil sie die ganze Zeit gesagt hat, ich stehe auf der Seite der Frauen und dann war ich so, aber tust du halt nicht.
Ja.
Das hat mich dann genervt, aber eigentlich finde ich ihre Position spannend, weil sie Einblicke zu beiden hat.
Ja, sie interessiert mich einfach nicht.
Nix. So schlimm fand ich es nicht.
Ich schon. Nichts von dem, was sie gesagt hat, hat mich interessiert. Tatsächlich. Ich war immer so,
Machst du nichts.
Naja, also ich glaube aber tatsächlich, ich glaube für alle Leute, die eh schon Einblick haben in die Kunstszene, ist es nicht wirklich was, weil du halt Dinge liest.
Nee, findest du?
Ich finde eher für Leute, die da gar keinen Einblick haben, die haben, glaube ich, mehr Spaß damit.
Ich glaube, die haben auf jeden Fall auch Spaß damit, aber ich fand gerade wahrscheinlich noch mal mehr, wenn man sich eben auch viel mit so Rezensionen und so auseinandersetzt, fand ich das eigentlich ganz spannend, weil es einen zwingt, sich Zeit zu nehmen für exakt diese Debatte. Hm. Kann man Kunst bewerten? Wie kann man Kunst bewerten?
Und das von zwei Poetry-Slammerinnen.
Ja.
Ich würde das kurz überspringen, das würde ich mal gern aufheben.
Ja, ich habe einmal kurz auf den Bücherstapel geguckt. Das muss ich ihm lassen. Ich glaube, von allen Büchern ist mir da die Handlung noch am präsentesten im Kopf.
Echt?
Vielleicht auch, weil wir viel drüber geredet haben.
Crazy.
Ja.
Naja.
Fahren wir vor.
Wir haben endlich, Zeit ist es geworden, Alle gegen Alle von Laura Ehrmann gelesen.
Ich habe es mehrmals angefangen, ich habe es nicht fertig gelesen, jetzt war es soweit.
Laura war ja bei uns im Podcast zu Gast, hat das Buch angekündigt. Laura ist eine sehr gute Freundin von uns beiden. Wir haben nur einfach so wenig Hirn gehabt, das ganze Frühjahr.
Was, aber ich glaube, das ist keine Ausrede, die gilt in dem Fall, weil das Buch ist
doch, weil es sind ja trotzdem Fakten.
Na, aber ich finde, du brauchst kein Hirn.
Ich habe schon Hirn braucht.
Okay. Ich finde, es liest sich wirklich super leicht. Also ich würde sagen, die Fakten- und Wissensdichte ist 50-50. Was crazy ist, das zu schaffen.
Ja.
Nochmal? Fakten und Wissen.
50% Fakten,
Wissen,
50% Wissen.
Die Wissen-Witze-Dichte. Witze-Wissensdichte ist 50-50.
Ja.
Was crazy ist, aber es fühlt sich nicht an, als würde man ein Sachbuch lesen, aber man kommt trotzdem schlauer raus.
Ja. Auf jeden Fall haben wir das jetzt endlich gelesen.
Ist gut.
Laura, was soll ich sagen?
Ist gut.
Das ist einfach, das ist, was Laura kann.
Ja.
Wie sonst niemand. Nämlich 50-50
Wissen
und Fakten.
Ja. Wissen und Witze.
Es ist so funny, man lernt so viel, man merkt es gar nicht. Sie kann einem sämtliche Gefühle, die man hat, sämtliche Sachen, die man erlebt, wissenschaftlich erklären. Ja. Sie hat über 1000 Studien gelesen für dieses Buch. Es sind irgendwie 245 drin, mehr wahrscheinlich, weil es dann nochmal, nachdem es gedruckt worden ist, nachdem das Cover fertig war, nochmal.
Nee, aber das haben Sachen sie angepasst haben. Auf dem Cover.
Es ist komplett irre. Niemand kann Infotainment wie Laura Ehrmer.
Ja, voll. Ich fand, also wir sind ja beide auch im Buch erwähnt, also wir stehen ja beide drin. Und ich bin drin mit einer Anekdote darüber, dass ich irgendwann mal erzählt habe, dass ich als Kind extrem gut in Memory war und regelmäßig meine Eltern abgezogen habe. Woraufhin Lara und Theresa auch ein bisschen, weil sie mich ärgern wollten, gesagt haben, als ob. Und ich meinte, nein, es ist die Wahrheit. Kinder sind tatsächlich einfach besser in Memory. Das ist ein Fakt, ein Wissen, kein Witz. Die beiden haben mich so damit geärgert, dass ich irgendwann dann halt meinen Eltern geschrieben habe und gesagt habe, ich hätte gerne von euch schwarz auf weiß.
Was wir mich hilarious nicht gefunden haben. Nicht gewinnen
lassen, sondern ich tatsächlich einfach gut in Memory war, weil es hat mich so genervt, es war meinem Ego gekrasst. Ich war eine extrem gute Memory-Spielerin.
Das war so lustig. Du bist immer nur richtig gute Memory-Spielerin.
Es ist wahr. Und
wo ist eine? Ich hab ADHS, okay? Es ist auch nicht schwer, ein besseres.
Na, aber du bist auch sehr gut.
Alle in du bist auch sehr gut, aber ich bin auch sehr schlecht, weil mein Kurzzeitgedächtnis ist nicht vorhanden.
Naja, auf jeden Fall.
Das ist auch passiert im Sommer, hier bei Diagnose gekriegt.
Auf jeden Fall nimmt Lara diese Anekdote und sagt: Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid ein Mann und euer ganzes Leben lang dachtet ihr seid einfach extrem gut in Memory. Und dann sagen auf einmal alle: Nee, die haben dich gewinnen lassen. Natürlich reagierst du da so wie ich, nur dass ich halt tatsächlich die Beste war. Aber so, und das ist wirklich, das ist so klug, solche Anekdoten zu nehmen, die witzig sind.
Ja. Sehr gerne, Lara.
Dass mein Leben als Entertainment dienen dürfte, auch für dein Programm gern geschehen. aber so Anekdoten zu nehmen, die auch irgendwie, wo man menschlich gut anknüpfen kann, wo man sich denkt, ahahaha, könnte mir auch passieren. Und damit dann aber so psychologische Phänomene zu erklären und zu sagen, und so fühlt es sich an und deswegen habt ihr jetzt Sympathie für diese Menschen. Toll, so klug, so klug.
Ich bin wirklich, ich bin vor diesem Buch gesessen die ganze Zeit und war so, ich kann nicht fassen, dass mich diese Person gern hat. Ihr müsst auch wissen,
ihr habt auch einen spannenden Start.
Kurze Backstory, Laura hat schon deutlich länger Poetry Slam gemacht als ich. Ich habe so ein bisschen so einen Senkrechtstart gemacht. Also niemand hat gewusst, wer ich bin. Und dann habe ich die Bayerischen U20-Meisterschaften gewonnen und alle waren so, wer
Barfuß.
Ist sie?
Arschloch.
Das stimmt. Und ich habe eben gegen Laura gewonnen um 0,1 sogar. Es war richtig, richtig knapp. Und alle Leute haben mir eingeredet so, hey, es ist ja cool, dass du jetzt auch Poetry Slam machst, aber Laura Ehrmer gibt's und da wirst du nie hinkommen. Und ich war so, ja, cool, damit bin ich fein. Währenddessen, was ich nicht gewusst habe, haben alle zu Laura gesagt, ist aber schon klar, dass Theresa Reichl jetzt seinen Rang ablaufen will. Und deswegen haben wir uns solide 2 Jahre lang einfach gehasst. Und dann waren wir miteinander auf Tour und sie hat einfach beschlossen, wir sind jetzt Friends. Und hat mir geschrieben und war so, hey, wir sind miteinander auf Tour, ich freue mich voll. Und ich habe Lolo, die diesen Podcast schneidet,
hello,
einen Screenshot geschickt und war so, Laura, immer ist mit mir auf der Welt. Und Lolo war so, was zum Fick, Theresa? Und seitdem sind Laura und ich Friends und ich kann es immer nur regelmäßig nicht fassen, dass sie wirklich privat gern mit mir abhängt.
Tja, coole Socke.
Ja, also ich bin so beruflich komplett verschossen in sie.
Ja.
Und wenn dann manchmal, wenn sie so irgendwie sie ankuschelt oder so, bin ich so, ja.
My idol.
Es ist wirklich, es ist ganz, 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 ganz toll. Der Verlag hat leider keinen guten Job gemacht, das Buch irgendwie groß rauszubringen. Aber sie erzählt ja, dass sie bei den Lesungen jetzt merkt, dass sie tatsächlich Leute, also sie liest zum Beispiel absichtlich in einem Raum, wo sie vorher erfragt hat, dass irgendwie 2/3 Gendern komplett Kacke finden, liest sie das Kapitel übers Gendern und Leute sind danach so, ich check's jetzt.
Ja.
Das ist komplett irre. Komplett irre.
Ja. Sie meinte auch, dass bei ihren Lesungen so komplett durchmischtes Publikum ist. Also von, ich glaube, das ist bei deinem Buch nochmal anders. Also
Ja, bei meinem Buch kommen einfach die gleichen Leute wie zu meinem Programm. Ja,
halt so meistens irgendwie queere, feministische, junge meistens Frauen. Frauen, manchmal auch ältere Frauen, ja. Aber halt so die linken, lieben Lesemäuse.
Ja.
Und was Lara so meinte, ist bei ihr schon auch öfter mal durchmischt. Ich glaube, weil auch viel so über so öffentliche Sachen geht, also dass sie im Rahmen von irgendwie so Literaturtagen oder so gelesen hat. Und dass das Feedback eigentlich durchweg positiv ist.
Ja.
Und alle sagen so, hey, ich konnte voll was mitnehmen. Es was ja auch zeigt, dass das Buch genau das schafft, was es schaffen wollte, sollte. Nämlich halt so diese Dialogfähigkeit irgendwie wieder hinzukriegen.
Ja.
Und halt Verständnis für alle Seiten. Und das Buch, also so, das klingt jetzt, es ist jetzt nicht ein Buch, wo sie danach sagt, es ist voll okay, wenn du AfD wählst. So.
Nein.
Das ist es nicht, sondern so ein, ja,
es ist okay, dass du denkst, es ist okay, AfD zu wählen.
Ja, so wie kommt man wieder in den Dialog miteinander?
Ja.
Wie kann man diskutieren, wenn so Fakten nicht mehr als allgemein geltende Grundlage sind und so. Und auch so ein sehr, was ich auch sehr schön fand, so sehr viele Kapitel dazu, du hast auch nicht so recht, wie du denkst, dass du recht hast.
Wo wir aus sicherer Quelle wissen, das hat ihr beim Schreiben schon Vedo.
Ja.
Es hat uns beim Lesen Vedo.
Ja. Machst du nix.
Wir haben wohl nicht immer recht.
Mann! Aber in Memory habe ich immer gewonnen. links oder rechts? Wir haben jetzt noch zwei. Ah, nee, wir können auch mit dem anderen anfangen. Aber schieben wir dann die beiden indirekten Kannibalismusbücher
hin? Ja, ans Ende.
Lol.
Nicht wirklich indirekt.
Nein. Also beim einen ja, aber beim anderen nicht.
Ich würde mit Lysistrate.
Ah, oh stimmt, das haben wir auch noch. Weitermachen.
Ja. Wir haben uns ja gedacht, wer das Reel gesehen hat, weiß es, wenn wir schon nach Griechenland fahren, lesen wir auch die alten Griechen. Ich habe mir Lysistrate mitgenommen, weil wir Ausschnitte aus dem gesehen haben in einem Theaterstück von einer Freundin von uns, die jetzt an der Schauspielschule ist. Und die Szenen aus Lysistrate, die wir gesehen haben, da war ich schon so, also ein paar Sachen haben es ein bisschen drüber gemacht, aber ja. Gut, es sind so sehr junge Leute.
Und dann haben wir danach mit Zoe geredet und sie meinte, wir haben Sachen, wir haben die Tamer gemacht.
Ja.
Wir haben dieses Stück gezähmt. Also ja. So, es ist eigentlich doller und wir waren so.
Ja, und dann war ich zum Beispiel so, dass der jetzt eine so geschwäbelt hat, das habe ich ein bisschen dumpf gefunden, ein bisschen drüber. Dann lese ich dieses Reklam, ihr habt auch gefangen.
Ja.
Ihr habt ihr ständig so in Oberschenkel gereiht mit meinen Fingernägeln, weil ich nicht fassen kann, wie plump und dumpf und dumm.
Ja.
Weil wir halt auch noch, ich habe natürlich nur griechische Tragödien gelesen. Ich habe noch nie griechische Komödie gelesen.
Ja.
Und meine Güte, waren die horny die ganze Zeit.
Und es ist auch eine Sache, die weiß man irgendwie auch, aber man weiß sie nicht wirklich. Also es ist so ein, die waren schon irgendwie raunchy unterwegs, aber so
massiv.
Das dann nochmal zu lesen, weil man so, also die waren.
Zum Beispiel ist eben eine Frau aus Sparta dabei, die wohl für Leute, also Leute aus Sparta hatten wohl für Leute aus Athen einen wahnsinnig lustigen Dialekt, weswegen die Person in dem Reklam einfach bayerisch redet.
In der deutschen Übersetzung.
Ja. In dem Stück kommt unglaublich oft das Wort Penis vor, wo die bayerische Person dann immer Biesel sagt oder so, oder Bippel. Wo schon ein Wort ist, das man sagt, aber nicht bei erwachsenen Männern, sondern bei so Kindern, bei so Babys.
Aber das macht es ja eigentlich fast noch lustiger.
Der Plot ist, dass Lysistrate zu allen Frauen in Athen und in Sparta sagt, ihr müsst aufhören, mit euren Männern zu schlafen, und zwar so lang, bis sie Frieden schließen. Wir können diesen Krieg aufhalten, indem wir aufhören zu bumsen. Und es fällt den Frauen sehr schwer.
Es ist, also stellenweise liest man das und ist so, ist es frauenfeindlich? Und dann ist man so, es ist schon auch männerfeindlich.
Ja.
Also es ist einfach, es wird einfach davon ausgehen, dass sowohl Männer als auch Frauen an nichts anderes denken.
Ich hab's ausgeliehen, deswegen haben wir es nicht. Ich hab's Feli ausgeliehen, weil Feli nämlich die Bühnenadaption gesehen hat. Sie bei manchen Sachen gedacht hat, oh, das ist aber zu doll. Und weil so, nee, das ist das Stück.
Ist wirklich, wie es ist.
Und deswegen habe ich sie ausgeliehen.
Ah, jetzt.
Wir haben das gerade gesucht und ich war so, wo ist
sie? Es ist so klein, wo hat es sich verlaufen? Also es ist die Prämisse, also dieses Buch würde nicht funktionieren, wenn nicht davon ausgegangen werden würde, dass alle Menschen 24/7 immer an Sex denken und so doll horny sind, dass es so 10 Tage Sex haben keine Option ist.
Ja.
Die Frauen. Auch die Frauen. Frauen, Männer, alle miteinander.
Ja.
Was natürlich, also natürlich ist komplett überspitzt und stellenweise war ich schon so, das Stück wurde wahrscheinlich von einem Mann geschrieben.
Ja, war, ja.
Also, ja, aber weiß man es zu 100%?
Ja.
Weißt du ja nicht. Shakespeare kann, sagst du, ist ja auch, dass er Ghostwriter hatte und so, das kann natürlich auch seine Frau geschrieben haben, so, ne? Man weiß es nicht zu 100%. Ich gehe mal davon aus, dass sein Mann war. Wo ich mir dann auch dachte, ja, weiß ich jetzt nicht, wie es mir damit geht, dass der sowas über Frauen schreibt.
Immerhin, also so, ich glaube, das größere Problem in der Literatur ist ja, dass Frauen abgesprochen wird, dass sie überhaupt das sexuelles Interesse an irgendwas haben.
Ja, ich glaube, für die Zeit war es wahrscheinlich progressiv. Jetzt liest sich halt so ein bisschen.
Nee, war es so, nee. Ich glaube, es war einfach damals, also.
Ja, maybe. Aber es ist halt so, also so, Frauen sind halt nicht, es liest sich so, als wären halt Männer die geilsten Hengste. Und Frauen könnten nicht anders, als 24/7 mit denen ins Bett zu gehen. Was von den Männern natürlich auch
ja, aber
stimmt.
Es geht ja nicht darum, dass sie mit dem einen Typ unbedingt, sie wollen einfach bumsen.
Ja.
Das habe ich das Gefühl.
Ja, aber es ist ja zum Beispiel auch keine Option, Alternativen zu verwenden.
Doch. So. Hast du die Anmerkungen nicht gelesen?
Ja, ja, doch, doch. Aber
es geht ständig um Dildos.
Ja, ja, I know, aber sie sagen ja immer, das ist nicht dasselbe.
Ja, ja, aber sie sagen,
ja, ja,
also an einer Stelle sagt Orni quasi, ich habe meinen Dildo kaputt gebumst. Ich brauche jetzt meinen Ehemann. So, sie hat quasi, sie hat ihn immer dünner.
Ja, ja, ja.
Bis er Abbrucher ist. Es ist komplett insane alles. Ich spoiler jetzt einmal, weil es ist, ich meine, es ist so alt, ihr habt genug Zeit gehabt, das zu lesen. Zum Schluss kommt quasi die ganze Armee von Athen und die ganze Armee von Sparta kommen zu dieser, ist es die Akropolis? Also da, wo die drin sind auf jeden Fall.
Stimmt,
und
sie stellen sich dann ein.
Sie haben alle an Ständer. Da stehen zwei Armeen von Männern, die alle an Ständer haben und die dann sagen, wir müssen das jetzt regeln, weil wir halten es nicht mehr aus. Und
das ist so dumm.
Meine allerliebste Lieblingsszene, die es in der Bühnenadaption rauslassen haben, wo ich mir gedacht habe, erstens, das Ding hat irgendwie 70 Seiten oder so, die Aufführung hat 2,5 Stunden dauert und sie haben was rauslassen.
Wie kann das sein?
That doesn't check out. Naja, meine Lieblingsszene ist wie, ich habe vergessen, wie es heißt, natürlich, die beste Freundin von Lysistrate geht dann in so eine Grotte mit ihrem Ehemann, weil sie ein bisschen verarschen möchte. Und sie ist so, wir bumsen jetzt. Und er ist so, alles klar. Und sie ist so, ah, aber wir brauchen nur eine Matratze. Und er ist so, na, wir machen einfach. Und sie so, nein, wir brauchen eine Matratze. Sie geht, sie kommt wieder mit einer Matratze. Sie steht wieder auf und sagt, oh Gott, ich habe die Salben vergessen. Oh je, die Salben. Er ist so, die Salben sind mir komplett egal. Sie ist so, nein, wir müssen uns salben. Sie geht, sie kommt wieder mit die Salben. Sie so, oh Gott. Ihr habt das Wasser vergessen. Er so, es ist mir egal. Kannst du bitte einfach. Und sie geht so oft hin und her, bis er eingeschlafen ist. Und dann geht's einfach.
Geil.
Iconic. Funny. Iconic. Es hat mir so Spaß gemacht beim Lesen. Aber es war wirklich teilweise so dumpf. So viele Peniswitze. Ich glaube, also wenn irgendjemand das jetzt wirklich 1:1 als Film oder als irgendwas machen würde, ich wäre so sauer.
Ja, es ist zu doll.
Aber irgendwie zu wissen, dass das damals schon,
ja.
Also das war ja auch für damals plump.
Ja, ja, ja.
Das irgendwie beruhigt mich das auch.
Ja.
Dass wir einfach als Menschheit nicht so weit kommen dann.
Ich glaube, ich bin bis zur Hälfte gekommen. Und dann, es ist natürlich, die Sprache ist schon auch ein bisschen schwer. Ja. Und man muss sehr oft nachschlagen, was die Wörter jetzt bedeuten, damit man es versteht. Auch
weil der Joke,
die bayerische Übersetzung, lol.
Weil der Joke ganz oft ist, welchen Gott sie gerade anrufen. Und wenn du halt auswendig nicht weißt, welcher Gott das ist, dann verstehst du den Joke nicht.
Ja.
Deswegen muss man dann immer hinten in die Anmerkungen den Gott nachschauen oder die Göttin.
Aber ich glaube, wenn man sagen möchte, ja, ich habe eine griechische Komödie gelesen, aber eigentlich gar keine griechische Komödie lesen will, ist das, glaube ich, eine gute Alternative. Ja. Weil es ist
macht
einfach
Spaß.
Ist einfach so dumm. Ist einfach, was zur Hölle. So schwachsinnig.
Ja. Sollen wir mit dem zweiten Buch weitermachen? Das war nicht.
Ja, können wir. Ja. Wir haben auch gelesen Strange Pictures von Uketsu. Auch das haben wir verliehen. Was dafür spricht, dass wir es wohl gut fanden.
Ja.
Uketsu ist ein japanischer YouTuber, der für so Horrorvideos und so Creepypasta, True Horror Stories und so bekannt wurde und halt so einen sehr speziellen Stil hat. Ich habe noch keine Videos von ihm angeschaut, vielleicht ist das eine Idee, die wir jetzt mal nachholen sollten.
Er hat immer so eine Maske auf, er hat immer so einen Stimmverzerrer, also man weiß nicht.
Also er macht auf Creepy, seine ganze Marke ist Creepy.
Ja.
Und er hat jetzt 2 Horrorbücher geschrieben.
Strange Pictures ist das zweite.
Nee,
ist
das erste.
Strange
Houses
ist
das zweite, glaube ich. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Strange Pictures und Strange Houses. Und beide arbeiten sehr doll damit, dass in dem Buch Abbildungen abgedruckt sind, die man dann sieht und mit denen man sich so gemeinsam dann halt so diesen Fall erschließt.
Oh, es ist jetzt nicht so geil.
Ich würde sagen, es ist so ein bisschen so eine Mischung aus Horror und Krimi, oder? Also es geht in allen Fällen irgendwie um so.
Es sind Kurzgeschichten.
Ja.
Die aber doch
verknüpft sind.
Genau.
Genau. Und es ist jetzt nicht irgendwie, dass so Geister auftauchen oder irgendwie.
Nee, es ist so creepy.
Ja. Ja, es ist so ein bisschen so beklemmend, würde ich sagen.
Ja, ja. Aber ich bin, glaube ich, noch mehr Fan als du.
Ja.
Ich fand's so geil und ich bin ja so krass im Thriller- und Krimi-Game drin, dass es wirklich fast unmöglich ist, mich zu überraschen. Wir haben vor drei Tagen vorgestern
Flight Plan,
der mit Jodie Foster. Bei Minute 16 habe ich den kompletten Plot-Twist ich habe nicht nur gewusst, wo es passiert, ich habe auch gewusst, wie sie merkt, wo es passiert. Ich habe die ganze...
Ja, du hast zum Beispiel, du hast nicht gewusst, wer es ist.
Doch.
Nein.
Ich habe von Anfang an schon gesagt.
Ja, aber du weißt danach, oh, der ist auch fishy.
Nein, ich habe genau bei den zwei, die es waren, habe ich gesagt, die sind fishy.
Nee. Du hast auch zum Kapitän gesagt. Doch. Du warst bei mehr Leuten, ich glaube, du hättest dich nicht zu 100% sagen können, das sind die beiden. Egal. Auf jeden Fall, der Film ist uralt, aber so, diese Mutter steigt mit ihrem Kind ins Flugzeug, das Kind mal so ein Herz auf die Scheibe und Theresa war so,
wetten. Ah, du spoilerst jetzt einfach.
Okay. Ja, und war so, wetten, die wollen ihr einreden, dass ihr Kind nicht existiert und dann atmet sie gegen die Scheibe und das Herz auf und sie ist so, ah, mein Kind war tatsächlich da, so wird's ausgehen. Und ich wusste das, ich habe den Film auch zum ersten Mal gesehen, aber habe Ausschnitte davon auf TikTok gesehen und mich so schon gespoilert, lol. Und war so, aha, nee, glaube ich nicht, nee, safe nicht, nee.
In dem Moment, wo das Kind dieses Herz an die Scheibe gemeint hat, weil so, ich weiß, dass sie ihr einreden werden, das Kind ist gar nicht da, ich weiß, dass sie es einer fast glauben, sie wird es einer glauben zum Schluss, sie werden ihr einreden, sie ist irre und dann wird sie da lehnen, komplett am Ende gegen diese Scheibe hauchen und dann wird dieses Herz auftauchen und dann wird sie wissen, dass das Kind tatsächlich da war.
Und es sollte so sein.
Ja.
Naja,
auf jeden Fall. Auch bei Broadchurch, wo du bis jetzt nur sauer bist.
Ja, da habe ich, glaube ich, auch zu oft gesagt, oh, es hat niemand kommen sehen. Und dann hast du auch noch dein Thriller-Wissen von wegen so, ja, wer wird es wohl sein? Nicht die Person, von der man denkt, dass es ist. Da möchte ich wirklich nicht spoilern. Schaut Broadchurch.
Ist eine großartige
Serie.
Da müssen wir vielleicht noch mal anschauen.
Großartig.
Jetzt, wo wir es beide wissen, würde ich es, glaube ich, gerne noch mal sagen.
Und wo nicht eine Person in Corona-Quarantäne die ganze Zeit am Schniefen ist. Und
stimmt. Auf jeden Fall habe ich vorher gewusst, wer es war. Und es macht die wahnsinnig.
Ja.
Und das liebe ich ein bisschen.
Also, anyhow. Uketsu Strange Pictures.
Nicht,
hat dich überraschen können.
Wo sie sagen möchte, nicht mal ich habe alles kommen sehen, was in diesem Buch passiert ist.
Ja.
Ja.
Ich fand,
und ich lese ja schon nur noch die Thriller, von denen alle sagen, das ist ein Plot-Twist, den habe ich nicht kommen sehen.
Ja.
Und dann bin ich sauer, weil ich ihn so dermaßen kommen sehen habe. Und zwar von Anfang an. Zum Beispiel, wenn sie wüsste, The Housemaid. Könnt ihr mir nicht erzählen, dass ihr das nicht kommen... Das macht mich so wütend.
Man merkt's.
Anyhow. Aber Strange Pictures. Toll.
Ich fand die erste Geschichte richtig gut. Die hat mich richtig überzeugt. Da, finde ich, ging das Konzept auch perfekt auf.
Ja.
Mit diesen Strange Pictures, lol, diesen Zeichnungen, die in dem Buch sind, die man dann so irgendwie halt auch als so ein bisschen Rätsel so anders anordnen musste und so, um das dann zu verstehen. Das fand ich geil. Da war ich so, ja, jetzt macht alles einen Sinn. So ist es, so habe ich mir das vorgestellt. Und dann die anderen Geschichten waren die Pictures halt so ein bisschen mehr, ja, es waren halt Bilder, so, und man hat nicht mehr.
Aber die allerletzte hat dann auch noch mitgescheppert.
Ja, aber da, zum Beispiel bei der, fand ich, war das Bild halt überhaupt nicht zentral irgendwie. Also
die Kamera war zu heiß, wo es noch nie passiert ist mit dem Stecker. Egal.
Wir waren kurz zu heiß für die Kamera.
Entschuldigung.
Wir hatten es über Strange Pictures. Genau, ich fand in der letzten Geschichte, hat mir so ein bisschen dieser, also was ich halt in der ersten so geil fand, ist, dass die Prämisse von diesen, die Bilder geben uns Hinweise, man muss das irgendwie mit diesen Bildern arbeiten. Beim letzten war halt das Bild da und man musste so ein Detail auf diesem Bild bemerken und dann war man so, aha, okay. Ich glaube, wären die Geschichten andersrum gewesen und wäre die erste Geschichte die letzte gewesen, was von dem, wie sie miteinander verwoben sind und der Chronologie nicht aufgegangen wäre, dann glaube ich, wäre ich so gewesen, ach krass. Aber so hatte ich zu hohe Erwartungen und war dann von den anderen Geschichten ein bisschen enttäuscht.
Ich war schon hooked.
Also ich sag auch nicht, ich fand es mega gut, aber ich glaube, die erste Geschichte fand ich halt besser als den Rest.
Ja.
Es ist schwierig, drüber zu reden, weil man...
Spoilert alles.
Man kann nichts sagen, aber es lohnt sich wirklich. Ich glaube, Strange Houses, sagen viele, soll nicht so gut sein.
Ja.
Aber ich kann mir vorstellen, dass ich es trotzdem lesen möchte. Einfach um zu gucken, weil ich die Ideen mega klug finde.
Ja.
Also da bin ich so...
Ich hab's Fenster auflassen, das würde ich schnell zumachen. Du kannst ja gern schon mal darüber weiterreden.
Ich würde vielleicht mit der Vegetarierin anfangen, weil du das ja nicht gelesen hast.
Ich hab's gehört.
Dann machen wir doch so. Die Vegetarierin stand seit einer halben Ewigkeit auf meiner Leseliste. Nein, nicht aussperren, bitte. Ist schon mal passiert, das war ein bisschen ungünstig. Dann haben wir die Wohnung verlassen und der Captain war alleine auf dem Balkon. Nicht lange, nicht lange. Genau, die Vegetarierin. Dann stand seit einer halben Ewigkeit auf meiner Leseliste. Han Kang hat ja den Literaturnobelpreis gewonnen. Und davor hatte ich es schon irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm, aber war so, ja, ich glaube, ich möchte es irgendwann mal lesen und dann Literaturnobelpreis. Und ich war so, ja gut, ich sollte es vielleicht jetzt wirklich lesen. Ich habe sehr viel Gutes darüber gehört, dass es so ein sehr gutes Horror, aber nicht wirklich Horrorbuch ist. Und ich fand es wenig überraschend, herausragend. Du hast es gehört, meintest dir, du sitzt nicht im Frame, meintest dir, dir hat es nicht so gut gefallen. Was ich auch verstehe, ich glaube, es ist schon eher so ein mein Buch als dein Buch.
Ja, du hast die ganze Zeit, lese jetzt die Vegetarierin oder lese ich das und das? Und ich war so, du solltest die Vegetarierin, du wirst es lieben.
Ja,
und du, ja.
Es stimmt, ich hab's geliebt. Es war stellenweise ein bisschen, also so, wir haben halt
das,
gegessen
ich so,
am Strand auch.
Und das war, glaube ich, also was die ersten 70 Seiten gelesen und war so, was soll jetzt noch passieren?
Ja, das muss man, also das Buch ist auch, ich glaube, 3 Teile, wenn mich nicht erst täuscht. 3 oder 4 Teile aufgeteilt, 3. Und jeder hat so einen in sich schlüssigen Spannungsbogen.
Ja.
Und im ersten passiert halt wirklich, es wird irre, es ist irre, 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 was passiert. Und ich war so, ich bin bei einem Drittel des Buches, was soll denn noch passieren? Und dann kam Teil 2 und ich war so, puh, okay, weil das hätte, also wie.
Dann kann man kurz an mich so Luft holen zwischendurch.
Ja.
Also ich glaube, es ist erstens ein Buch, das man lesen muss und nicht hören darf.
Ja, wahrscheinlich.
Und zweitens ist es einfach mehr deins als meins.
Es ist stellenweise ein bisschen eklig. Also ich fand das nicht zu drüber oder so. Es gab eine Szene mit dem Hund und dem Vater. Da wurde mir
those
kurz,
who know, know.
Da wurde mir kurz ein bisschen schlecht, aber weil ich auch einfach, ich kann nicht so gut mit so Tieresmisshandlung, so, das ist auch, glaube ich, geht vielen so, das fand ich einfach einen Ticken zu doll, aber also ich verstehe, dass die Geschichte wichtig war für den Kontext der Geschichte.
Es ist ein überragendes Buch. Ja. Also sogar ich kann das lesen und ich kann merken, es ist nicht meins, aber ich check, was da literarisch am Start ist.
Und auch die, also gerade, weil man eben weiß, es ist eine Frau aus Korea, die das schreibt, wie da die Gesellschaft ist, wie da das Bild von Frauen ist, wie das so als Nebenplot eigentlich auch kritisiert und angegangen wird.
Toll. Das ist wirklich, also so, es geht ja damit los, dass eine Frau einfach aufhört, Fleisch zu essen und alle flippen aus.
Ja.
Alle flippen aus, weil diese Frau jetzt kein Fleisch mehr isst.
Ja.
Es ist, und zwar so, dass irgendwie dann der Bruder mit dem Ehemann redet und sagt, red du doch nochmal mit ihr. Und dann redet der Ehemann mit dem Vater von ihr und ist so, red du doch nochmal mit ihr.
Und dann kommt die ganze Familie zu Besuch und also es halten die so mehrere Männer fest und zwingen ihr Fleisch in den Mund. Und also so natürlich schluckt sie es nicht, aber es ist wirklich mit welcher Gewalt und mit welcher Aggression, einfach nur, weil sie gegen das geht, was von ihr erwartet wird. Sie weigert sich dann auch, ihren Ehemann zu küssen oder Sex mit ihm zu haben, weil sie sagt, er riecht aus jeder Pore nach totem Tier. Also so ganz subtil, ich weiß nicht, was ich sehr spannend fand, ich wusste es, aber ich hatte es wieder vergessen, dass der erste Teil aus der Sicht des Ehemanns erzählt wird. Fand ich wild. Aber also der erste Satz des Buches ist, bevor meine Frau zur Vegetarierin wurde, hielt ich sie in jeder Hinsicht für völlig unscheinbar. Toll! Toll, und dann liest man das und ist danach so, was zur Hölle? Auch, dass dann ihr Schwager, ist das die richtige Familienbezeichnung? Der Mann ihrer Schwester.
Ja,
was in seinem Teil dann abgeht, wo man sich denkt, weiß jetzt nicht, wer verrückter ist. Die Frau, die einen Traum hatte und dann kein Fleisch mehr isst, oder du? was zum Fick?
Ich würde, arguably eher.
Ja, schon. Es ist ganz toll. Ich hatte eine großartige Zeit. Es ist wirklich, also.
Ja.
Und ich finde, also manchmal hat man ja so ein bisschen Angst vor so PreisträgerInnen-Büchern, weil man sich denkt, oh Gott, nicht, dass das zu schwer ist. Ich finde, es liest sich erstaunlich leicht.
Ja, man muss sie halt nur ein, also es ist ein koreanisches Buch. Man muss sich halt darauf einlassen,
ja, auf den Schreibstil.
Kein europäischer Kulturkreis ist.
Und auch vom Erzählen und vom Schreibstil. Also es ist sehr viel, also sehr nüchtern erzählt.
Ja. Aber das mit ist ja halt sehr oft so.
Crazy Plot.
Ja. Ja, genau.
Ich fand's toll. Kann ich nur empfehlen.
Als Geheimtipp für alle.
Ja.
Ja. Und ich habe am Anfang eben, ich glaube, ich habe das nämlich schon ganz früher mal angefangen als Hörbuch und habe wirklich gar nichts damit anfangen können. Aber ich habe ja zum Beispiel nach dem Staatsexamen, also 2021, King Yi-Yang geboren, 1981 gelesen und war so, ich check den Hype nicht. Weil ich einfach sehr europäisch gelesen habe und man muss, glaube ich, so ein bisschen halt reinkommen, weil es einfach eine andere Art von Literatur ist, wo wir aber endlich einmal langsam gecheckt haben, dass das auch richtig gut ist.
Kleiner Spoiler für die nächste Folge. Ich habe zum Beispiel auch von Sakaya Murata, die The Convenience Store Woman geschrieben hat, ihr neuestes gelesen, Schwindende Welt heißt es, glaube ich. Und auch da, man muss sich an den Schreibstil gewöhnen. Es ist wirklich crazy Plot, aber so nüchtern erzählt, dass man wirklich stellenweise ist so,
checkst du nicht, was gerade? Checkst du nicht?
Also so diese Dissonanz macht es aber halt auch irgendwie geil.
Ja. Ja, so. Wer unseren Podcast schon länger verfolgt, weiß, dass also es ist mega der Nebenfakt, aber wir haben da schon ein paar Mal drüber geredet, ich habe mega gern das Kabel vom Mikrofon zwischen die Zehen. Und Lena kann das nicht, weil Lena kann nicht Sachen zwischen Fingern und zwischen Zehen. Und was Lena auch nicht kann, ist Augen.
Ja.
Wenn Dinge mit Augen sind. Lena liebt alle Horrorfilme dieser Welt, aber sobald was mit dem Auge ist,
mag ich die Filme trotzdem noch, ich muss halt weggucken.
Ja.
Also da
deshalb wundert es mich ein bisschen.
Ich muss kurz differenzieren. Was ich nicht kann, ich kann, also so, wenn so Augen rauskullern oder zum Beispiel auch gegessen werden, haha, Spoiler. Zum Beispiel, ich war gestern in Bring Her Back, dem neuen Film von den australischen YouTube-Bros, die auch Talk To Me gemacht haben. Beides herausragende Horrorfilme. Extrem sad, auf eine ganz weirde Art und Weise. Da gibt es eine Stelle, wo ein gefrorenes Auge gegessen wird. Überhaupt nicht schlimm. Also, eklig to a normal degree, eklig. Mit Maxi, mit der ich diesen Film geguckt habe, habe ich auch The Ugly Stepsister gesehen. Auch ein herausragender Horrorfilm, wo an einer Stelle bekommt sie so Wimpern-Extensions und diese Wimpern-Extensions werden aber halt nicht draufgeklebt, sondern festgenäht an ihr Lid. Da musste ich auch kurz weggucken, war dann aber so, solange es am Lid ist, geht's. Was ich nicht kann, ist Nadel, Messer, Holzsplitter, wie auch immer, die ins Auge reingehen.
Ja.
Das kann ich nicht ab. Und das passiert
und
ja
nicht.
Und
damit wollt ihr jetzt überleiten auf, das Beste sind die Augen.
Aber das passiert da ja nicht.
I know. Ich hab's nur lustig gefunden, das so überzuleiten.
Ja.
Verstehe. Lena Anikon, sein Augen.
aber ich sehe.
Der Farbschnitt.
Herr Voran.
Wie eklig, wie gut.
Das wird nett. Da muss man auch kurz, das finde ich lustig, toll, weil die Vegetarierin ist auch, da habe ich auch ein bisschen zu lange gebraucht, um zu checken, dass da so zwischen den Blumen so ein Fleischsteak und so eine Zunge und so Hände.
Ah, lol, ja, das habe ich.
Wow. Da hast du mich doch darauf hingewiesen.
Na.
Dann hat mich wer anders darauf hingewiesen.
Ich weiß nicht.
Warte, was ist auf der Rückseite? Ist auch irgendwas, oder? Nee, da sind nur Blumen.
Ach, crazy. Naja.
Da habe ich auf jeden Fall auch einen Ticken zu lange gebraucht. Ähnliches hier mit dem Farbschnitt, das ist so auf so eine, also das ist sehr offensichtlich, aber so dieses so.
Was eklig. Ein herausragend gutes Buch.
Na.
11 von 10, wir reden immer von 5. 6 von 5 Sternen, ich bin noch mehr Fan als du.
Ja.
Ich finde es wirklich zu 100% mega geil. Ich habe mich selten so geekelt, und da rede ich nicht über den Augenteil in dem Buch, ich habe mich selten so geekelt, als ich ein Buch gelesen habe. Es ist so, so messerscharf. Die Protagonistin ist so unsympathisch.
Findest du?
Teilweise.
Nee, fand ich das gar nicht so doll.
Toll. Es geht um, schon wieder vergessen.
G1.
Die hat es quasi, wohnt mit ihrer Schwester, mit ihrer Mutter, die frisch getrennt ist, in der Wohnung.
Der Vater ist abgehauen, man weiß nicht so wirklich, was, warum, wie. Ah, nee, hat er nicht eine neue Familie?
Ja, irgendwie so. Der ist jetzt auf jeden Fall woanders. Und sie vermisst den Vater ganz, ganz stark. Und dann hat die Mutter irgendwann einen neuen Boyfriend. Er heißt Jeff.
Ich erinnere mich wirklich an
George.
Viel zu wenig.
Egal. Der hat auf jeden Fall irgendwann einen neuen Boyfriend. Und Jivon ist obsessed mit seinen Augen. Sie ist so, er hat die blauesten, er ist der ekelhafteste Typ aller Zeiten.
Furchtbar.
Furchtbar. Also wirklich, ich habe wirklich, mir ist ein Schauer über den Rücken runtergelaufen, mehrmals, als ich das gelesen habe. Ja. Bäh, bäh, bäh. Und sie hasst ihn auch komplett, aber sie ist obsessed mit seinen Augen, weil sie sagt, sie hat noch nie so blaue Augen gesehen. Ja. Mehr vom Plot kann man eigentlich nicht erzählen, ohne komplett zu spoilern, was passiert.
Ja, sie wird dann halt ein bisschen snacky.
Sie dreht ein bisschen durch.
Sie hat ein bisschen Hunger. Ja, ich finde, also, ich weiß nicht, vielleicht war ich auch schon ein bisschen übersättigt. Ich glaube, ich habe es relativ am Ende des Urlaubs gelesen. Und hatte dann vielleicht auch einfach nicht mehr so viel Aufnahmefähigkeit.
Ja.
Ich fand es sehr gut. Vielleicht, ich glaube, ich habe es relativ nach der Vegetarierin gelesen.
Ja, vielleicht.
Ich glaube, relativ close nacheinander. Ich glaube, ist das nicht auch Japan oder Korea? Also es ist in den USA erschienen, das weiß ich noch. Aber also es spielt auch im asiatischen Raum.
Koreanischer.
Ähnlich, also ja, ähnlicher Kulturkreis.
Es ist übrigens ein Debütroman, wo sie komplett insane findet.
Ja, so ähnlicher Kulturraum, ähnlicher Schreibstil auch in einer gewissen Art und Weise. Also dieses nüchterne.
So bisschen amerikanisiert.
Voll.
Merkt man.
Sie hat ja auch in Amerika.
Sie wohnt da,
Schreiben gelernt, ist da veröffentlicht worden, sie wohnt da. Das Buch spielt er ja auch.
Ja.
Aber so, es ist einfach sehr ähnlich, im weitesten Sinne, so koreanisch-amerikanischer Horror irgendwie.
Ich finde das Ende perfekt.
Ja.
Ah, ich bin so verliebt und es ist so schlimm, weil, also, ich will gerne mit so vielen Leuten über das Ende reden, aber dazu muss man das Buch erstmal gelesen haben. Und ich finde aber, das Ende ist das, was mich am meisten verkauft hat an dieses Buch. Man kriegt ein komplettes Schleudertrauma, weil es passiert was und du bist so, ach so, jetzt. Und dann passiert was und du bist so, ach so.
Okay,
und dann passieren nochmal zwei Sachen und es ist ja sehr oft, ich bin ja sehr oft der Meinung, es sind zu viele Plot-Twists drin. Das ist exakt the perfect amount of Plot-Twists. Da passieren zum Schluss, ich glaube, vier Sachen hintereinander, die ich nicht kämen sehen habe, die aber alle Sinn ergeben, wie sie das macht.
Ich versuche gerade zu erraten, welche vier Dinge du meinst. Ich komme nur auf zwei.
Also es ist... And we are back.
Bin wieder da.
Es sind
vier Dinge. Ich habe wirklich zwei Dinge am Ende einfach vergessen.
Die wirklich komplett hintereinander weg passieren.
Ja.
Toll, 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 toll. Ah, die Dynamik, ich habe das Buch die ganze Zeit gelesen und war so, ich freue mich so drauf, dass du das liest, weil es ganz viel darum geht, wie Geschwister miteinander umgehen. Ja. Da wird gerauft, da wird gestritten. Lena ist ein Einzelkind und manchmal vermisse ich ein bisschen einfach so zu rangeln und so. Never also wir learned. Haben einmal probiert, um die Fernbedienung zu rangeln.
Nein, und du hast probiert mit mir, um die Fernbedienung zu
und
rangeln.
Und du warst und so, nimm einfach, so wichtig ist nicht. Und ich war so, nein, aber ich will raufen.
Darum geht es so.
Ich hab gesagt, du hast mich nicht zwickt, du hast mich nicht bissen, du hast mir nicht angespuckt. Du hast einfach gesagt, das ist nicht, wie das funktioniert.
Ja, aber wir haben, also so, du guckst ja nicht Fußball oder irgendwas, was mich überhaupt nicht interessiert. Und selbst dann könnte ich ja immer noch am Handy sitzen.
Oder geh.
Oder geh, ja eben. So, naja.
Anyhow. Aber in meiner Familie wird um alles gerangelt immer.
Ja. Weil ihr Dickschädel seid.
Und du nicht.
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, das Buch, ich habe es, glaube ich, leider einfach zu einem falschen Zeitpunkt gelesen.
Vielleicht liest du es irgendwann nochmal.
Vielleicht. Ich sage bei so vielen Büchern zur Zeit, ach, die muss ich nochmal lesen. Und dann bin ich so, das Leben ist zu kurz.
Ich finde es wirklich, also es wird ja gerade nur gehypt und alles am begeistert. Und zurecht. Ich kann mich da tatsächlich selten teile ich einen Hype komplett.
Ah, okay. Ja.
Also ich glaube, es ist das und das davor war The Seven Husbands of Evelyn Hugo, wo ich mir gedacht habe, das hat wirklich diesen ganzen Hype, den es hat verdient.
Ja, nee, das stimme ich schon zu. Es ist, also ja, es ist Horror, aber auf eine coole Art und Weise.
Aber cool. Also komplett unaufgeregt erzählt.
Das meine ich, deswegen ist es so ähnlich wie die Vegetarierin, es ist so sehr krasser, brutaler Plot, nüchtern erzählt.
Ja.
Es macht ganz andere Themen nochmal auf als da. Also es geht auch irgendwie um Frauenbild, es geht auch, aber da geht es nochmal mehr um so Fetischisierung und Rassismus und so, wie zwei Männer denken, sie sind die Guten, aber halt nicht die Guten sind, aber halt sagen, ich bin doch nicht rassistisch, weil ich mag doch asiatische Frauen und man ist so, du hörst dir selber nicht zu.
Der neue Boyfriend zum Beispiel kann sie die, also er kann sie die Namen von den Kindern schon merken, aber er kriegt sie nicht ausgesprochen, er möchte ihr keine Mühe geben, deswegen sagt er einfach J-Dog zu ihr.
Ja.
Und sie ist so, that is not my name.
Ja.
Ich heiße nicht so.
Ja, und er führt sie aus in ein sehr authentisches Restaurant.
Und dann ist irgendwie ihr blonde Mitarbeiter dann erst so, nie wieder gehen wir daher. Wo es dann also geil ist, weil er so, das ist richtig authentisch und ihm gegenüber sitzt so die koreanische Familie und ist so, das Nein. ist eklig ja. und süß, ja. sonst nichts.
Ist ja. geil.
Es ist, ich liebe es wirklich stark. Ich möchte es auch nochmal lesen. Oder vielleicht kann man es vielleicht höre ich es auch nochmal als Hörbuch.
Ja. Es ist, finde ich, auf zweigleisige Art eklig. Einerseits durch ja. die Aussagen des Dudes, andererseits
der Dude,
durch,
der Dudes.
Durch den Inhalt.
Beider Dudes.
Das stimmt wohl. Ja.
Nee, und wirklich sich. Das Ende, oh,
lohnt
selten
sich.
Bin ich so happy mit am Ende von einem Buch ja. gewesen. Ich habe das wirklich gelesen, man hat so das Gefühl, man kriegt so vier Schellen, einfach mal so. Und dann ist das Buch fertig und bist so, fuck ja.
Auf so einer Spanne von so 20 Seiten.
Fuck ja.
ja.
Mm.
Es stimmt.
Lecker.
Ja.
Wie Augen. Die sind ja. das Beste, anscheinend.
Es ja. stimmt.
Ja, das sind die Bücher, die wir beide gelesen haben. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Mit dem Rest.
Mit dem Rest. Und dann lasst uns euch, wir haben jetzt tatsächlich einfach die Liste von allen Agatha Christie-Werken durchgeschaut.
Und haben gesagt, das wurde schon, habe ich schon öfter mal gehört. Wir lesen Alibi oder The Murder of Roger Ackroyd. Roger Ackroyd und sein Mörder.
Bis in 4 Wochen.
Exakt. Ihr habt also einen Monat Zeit. Wir haben einen Monat Zeit, das Buch auch erstmal zu besorgen. Das haben wir, glaube ich, auch noch nie gemacht.
Nee.
Dass wir ein Community-Buch festgelegt haben.
Du hast beschlossen, dass wir der Agatha Christie.
Ich dachte nicht, dass wir es direkt zum Community-Buch machen.
Ja, wir hatten schon, auch schon, schon.
Wir hatten auch schon vorher über andere potenzielle Community-Bücher geredet, was wir jetzt nicht mehr machen können, weil in ihrem Haus wirst du fertig gelesen haben.
Dann das stimmt wohl.
Weird, das als Community-Buch zu nehmen, wir es beide schon gelesen haben.
Du hast
das
ja eh schon gelesen. Egal, wir machen Mach's das jetzt.
Ja.
Wir machen das jetzt. Wir hören uns in 2 Wochen. I'm happy to be back.
Indeed. Es wurde eine lange Folge, aber ja. ihr wolltet das so.
Beschwert euch nicht. Bis in 2 Wochen und bis dahin.
Schwul bleiben.
Tschüssi.
Das war richtig unangenehm.
Ew. Ja, schwul bleiben. Cliffhanger.
Cliffhanger.
Für nächstes Mal. Ist der Captain noch alive? Find ja. out in 2 weeks.
Ja.